Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Ich bin Tobias Ullmeier, guten Abend. Die Sportmeldung schlechthin kommt heute aus Manchester. Manchester City hat nämlich bestätigt, dass Nationalspieler Leroy Sané eine Kreuzbandverletzung erlitten hat und operiert werden muss. Was wird also aus einem möglichen Wechsel nach München? Wollen die Bayern Sané in diesem Zustand überhaupt noch? Die Citizens könnten jedenfalls keinen Ersatz mehr für ihn holen, denn in Großbritannien hat heute Abend das Transferfenster geschlossen. In und nach Deutschland sind Wechsel aber noch bis zum 2. September möglich. Kommentar des FC Bayern zu Sané in Person von Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Kein Kommentar.
Ich hoffe, dass ihr alle Verständnis habt, dass wir uns dazu nicht äußern werden.
Und damit zum aktuellen Fußball. Eintracht Frankfurt war da heute in der Qualifikation zur Europa League beim FC Vaduz zu Gast. Und wie nicht anders zu erwarten, war es eine klare Sache für die Frankfurter gegen den Pokalsieger aus Liechtenstein, Philipp Hofmeister.
Nach diesem 5:0 Hinspielerfolg beim FC Vaduz in Liechtenstein steht Eintracht Frankfurt schon jetzt mit anderthalb Beinen in den Playoffs zur Europa League Gruppenphase. Die Eintracht hatte über die gesamte Spielzeit überhaupt keine Probleme mit dem Fußballzwerg aus Liechtenstein, der vor allen Dingen in Sachen Tempo und Physis zwei Klassen schlechter war als die Eintracht. Schon zur Pause stand es 3:0 aus Frankfurter Sicht. Die Torschützen zweimal Philipp Kostic und einmal Neuzugang Dominik Kohr. Gonzalo Paciencia und Mihat Gacinovic trafen nach dem Seitenwechsel. Insgesamt nicht nur ein erfolgreicher Abend aus Frankfurter Sicht, sondern auch ein extrem stimmungsvoller. Denn die über 3000 Frankfurter Fans hier im Rheinparkstadion sorgten für einen wunderbaren atmosphärischen Rahmen.
Das Rückspiel dann am kommenden Donnerstag in Frankfurt. Und ich glaube, als Moderator braucht man dann nicht mehr auf Spannung zu machen. Die Fans und der Verein stehen hinter HSV-Profi Bakary Yatta. Als der Gambier heute das Trainingsgelände betrat, haben die 400 Zuschauer applaudiert. Unterdessen haben das Bezirksamt Hamburg-Mitte und der DFB-Kontrollausschuss Ermittlungen angekündigt. Dem Spieler wird vorgeworfen, 2015 mit falscher Identität nach Deutschland geflüchtet zu sein. Lars Pegelow.
Bei der Ermittlung, sagte Falco Drossmann, der Leiter des Bezirksamts Mitte, seien alle möglichen Konsequenzen für Bakary Yatta vorstellbar. Sollte sich herausstellen, dass Yatta, wie in einem Artikel der Sportbild berichtet, tatsächlich mit falschem Pass nach Deutschland geflüchtet ist, könne es sogar zur Abschiebung kommen. Zunächst allerdings werde es eine Anhörung geben, zumal Yattas Berater und auch der HSV beteuern, Yatta verfüge über gültige und rechtmäßige Ausweispapiere und deswegen auch über eine Aufenthaltsgenehmigung bis 2022. Der Deutsche Fußballbund wird den HSV darüber hinaus zu einer Stellungnahme auffordern. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Konsequenzen auf den Verein zukommen. Schon vor dem Spiel in Nürnberg am vergangenen Montag hatte sich der HSV beim DFB wegen Yattas Spielberechtigung abgesichert. Dessen ungeachtet hat der 1. FC Nürnberg Einspruch gegen die Wertung des 0:4 gegen den HSV eingelegt.
Und noch ein Aufreger dieser Tage, die Äußerungen von Schalke-Aufsichtsrat Clemens Tönnies. Rassistisch, diskriminierend oder einfach nur dumm. Er selbst wird inzwischen am meisten darüber nachdenken. Er wird sie inzwischen am meisten bereuen. Jetzt hat sich auch der aktuelle Schalke-Trainer zur Causa geäußert. Jan Wochner.
Ein Lächeln und zum Start der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal gleich was Erhellendes.
So, bitte nur sportliche Fragen zum Spiel. Das war ein Witz.
Schalkes Trainer David Wagner beantwortete natürlich Fragen zu dem Thema schlechthin auf Schalke momentan. Wagners Einschätzung zur Causa Tönnies?
Wenn jemand dann in dem Moment total überzeugende Reue zeigt, sowas vorher nie aufgetreten ist, sanktioniert wird, dann bin ich der Meinung, diesen Menschen die Chance zu geben, zu zeigen, dass sie es besser können.
Die Schalker Fans dagegen sind gespalten. Ein großer Teil sieht es anders als David Wagner. Die Schalker Faninitiative spricht sich sogar für ein erneutes Zusammenkommen des Ehrenrats aus. Das Gremium solle den Fall Tönnies ein weiteres Mal bewerten. Andere Fangruppierungen haben Protestaktionen rund um die kommenden Schalker Pflichtspiele angekündigt.
Wenn es dazu kommt, dann respektiere ich das. Aber es gibt dann einen Moment, wo es nur noch um das Spiel gehen darf.
Sagt der Trainer. Schwer vorstellbar, dass Schalke zeitnah das Thema Tönnies zu den Akten legen kann.
Man mag bei Tönnies noch diskutieren, so ist die politische Gesinnung von Profi Daniel Frahn ganz offensichtlich. Ihm wird Nähe zur rechtsextremen Szene vorgeworfen und er tut vieles, um das auch zu unterstreichen. Die Kündigung am Montag durch seinen Arbeitgeber, den Chemnitzer FC, war die Konsequenz. Und dagegen erwägt Frahn, offenbar rechtlich vorzugehen. Das sagte sein Berater Daniel Scheinhardt jetzt gegenüber dem Internetportal Sportbuzzer. Weitere Auskünfte wollte Scheinhardt nicht geben. Frahn selbst hat sich bisher noch gar nicht geäußert. Zum Radsport. Sprinter Pascal Ackermann ist trotz seiner Gesamtführung bei der Polen-Rundfahrt vorzeitig ausgestiegen. Wie sein Teambohrer Hans Grohe mitteilte, trat Ackermann nicht mehr zur heutigen sechsten Etappe an, um sich auf das Straßenrennen der Europameisterschaften am Sonntag vorzubereiten. Die EM läuft schon seit Mittwoch in Alkmaar in den Niederlanden. Nach Silber zum Auftakt im Mixed-Zeitfahren die nächsten Medaillen. Holger Gerska.
Nur die Topfavoritin war schneller. Während Ellen van Dijk ausgelassen ihren Heimsieg in Alkmaar feierte, strahlte Lisa Klein über den größten Einzelerfolg ihrer Karriere. Im vergangenen Herbst hatte die 23-jährige WM-Gold im Mannschaftszeitfahren gewonnen. Jetzt also EM-Silber im Einzelzeitfahren für die deutsche Meisterin in dieser Disziplin. Im Ziel fehlten knapp 30 Sekunden zu Gold, aber das ging immerhin auch an die Titelverteidigerin. Die Niederländerin Ellen van Dijk war auch schon mal Weltmeisterin im Zeitfahren. Und sie kam relaxter an den Start, während Lisa Klein gestern schon Silber im Teamzeitfahren gewonnen hatte, also nicht wirklich ausgeruht in dieses Einzelzeitfahren gehen konnte.
Klar, ich bin 100% gestern gefahren und ja, das tat weh am Nachmittag. Aber doch habe ich mich ganz gut erholt, wurde super betreut und konnte heute, denke ich, ganz gute Werte fahren und bin auch zufrieden so mit meiner Leistung, die ich gefahren bin. Haben wir gut hinbekommen.
Bei den Männern gewann das belgische Supertalent Remco Evenepoel. Der erst 19-jährige Juniorenweltmeister verblüffte einmal mehr mit einem souveränen Triumph. Unter Tränen widmete er diesen EM-Titel seinem am Montag bei der Polen-Rundfahrt tödlich verunglückten Landsmann Björk Lambrecht. Bester Deutscher war in Abwesenheit von Toni Martin, der sich auf die WM im September vorbereitet, Jascha Sütterlin auf Platz 19.
Wasserspringerin Tina Punzel hat bei der Europameisterschaft in Kiew ihre zweite Medaille gewonnen. Punzel sicherte sich Bronze im Wettbewerb vom 3-Meter-Brett. Der Sieg ging an die Niederländerin Inge Janssen. Christina Illinich aus Russland gewann Silber. Das wäre ein Skandal, weil der italienische Senat für einen Gesetzesentwurf gestimmt hat, mit dessen Hilfe die Regierung in die Autonomie des dortigen Nationalen Olympischen Komitees eingreifen könnte, droht dem CONI eine Sperre durch das Internationale Olympische Komitee. Mehr von Heinz-Peter Kreuzer.
Das Internationale Olympische Komitee ist aufgeschreckt. 2026 sollen die Winterspiele in Mailand stattfinden und Italiens Gesetzgeber wollen nun die Autorität des Nationalen Olympischen Komitees CONI untergraben. In einem Brief an CONI-Präsident Giovanni Malago schreibt der für die NOKs zuständige IOC-Direktor James McLeod:
Wie es unter diesen Umständen üblich ist, haben wir diese Bestimmungen sorgfältig geprüft und das IOC meldet ernsthafte Bedenken an. Wenn diese Bestimmungen genehmigt werden, würden sie die Autonomie von CONI eindeutig beeinträchtigen.
Das IOC räumt zwar ein, dass NOKs und Regierungen zusammenarbeiten müssen, aber eine solche Zusammenarbeit müsse jedoch unter absoluter und gegenseitiger Achtung der Autonomie des Nationalen Olympischen Komitees und der nationalen Sportverbände erfolgen. Im September hat das IOC zu Gesprächen in Lausanne eingeladen. In einem Statement heißt es:
Wie unter diesen Umständen üblich, setzt das IOC auf die Zusammenarbeit aller Beteiligten, um die aktuelle Situation im Interesse der olympischen Bewegung in Italien reibungslos und einvernehmlich zu lösen.
Kommt es zu keiner Einigung, hat das IOC in seinem Brief schon die Folgen aufgezeigt. Es könne ein NOK suspendieren, falls die Verfassung, Gesetze oder andere Regularien im betreffenden Land das NOK in seiner Arbeit behindern. So war Kuwait jahrelang suspendiert und wurde erst im Juni dieses Jahres nach einer Änderung des kuwaitischen Rechts wieder aufgenommen. Nach Italiens CONI könnte bald auch das Nationale Olympische und Paralympische Komitee der USA in den Fokus des IOC rücken. Denn neue Gesetze im US-Kongress sehen vor, es der Regierung zu ermöglichen, die Führungsgremien des USOPC und der Olympischen Verbände in den USA aufzulösen.
Und der umstrittene Eiskunstlauftrainer Karel Pfeiffer sieht sich neuen Misshandlungsvorwürfen ausgesetzt. Das Würzburger Polizeipräsidium bestätigte, dass die Behörde die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen den 75-Jährigen prüfe. Das war Sport aktuell. Nach den Nachrichten hier, das war der Tag mit Jochen Fischer. Da geht's dann um Impfquoten von Kindern, ums Für und Wider für das Impfen. Ich bin Tobias Oehlmeier und wünsche Ihnen eine gute Nacht.